Deutschlandfunk. Der Tag.
Nein, hier feiern keine Fußballfans, hier jubeln die Anhänger von Ekrem İmamoğlu in der Parteizentrale der CHP in Istanbul nach einem Sieg der türkischen Opposition, der bei der Wahlwiederholung viel klarer ausgefallen ist als beim ersten Mal. Wie groß ist diese Niederlage für Präsident Erdogan und kann damit das ganze autoritäre Machtsystem ins Wanken geraten? Das wird mir Christian Butkereit einschätzen, unser Korrespondent in Istanbul. Dann habe ich mich mit meinem Kollegen Florian Kellermann in Warschau verabredet, der morgen zu Recherchen in die Ukraine aufbricht und mir vor den Parlamentswahlen in 4 Wochen erzählen soll, warum es dann vielleicht eine Revanche der pro-russischen Kräfte geben könnte. Der Tag im Deutschlandfunk, heute mit Jasper Barenberg.
Enerjisi gençleri için, gençleri, gençleri.
Mit 13.000 Stimmen hatte Ekrem İmamoğlu nach der Kommunalwahl am 31. März in Istanbul vorn gelegen. Die konservativ-islamische AKP setzte daraufhin die Wiederholung der Wahl durch. Dabei hat ihr Kandidat jetzt mit einem Rückstand von fast 800.000 Stimmen gegen İmamoğlu verloren. Ein Erdrutschsieg also für die Opposition und eine schwere Niederlage für die AKP. Und damit natürlich auch für Präsident Erdogan, dessen Aufstieg schließlich in Istanbul begonnen hatte. Christian Butkereit berichtet für die ARD aus Istanbul. Grüß dich, Christian.
Hallo Jesper.
Ein Ergebnis, das so klar ist, so eindeutig, manche sagen überwältigend, war das für dich dann doch auch eine Überraschung?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat im Wahlkampf ja vieles darauf hingedeutet, dass es für einen Vorsprung für İmamoğlu geben könnte. Aber A, hat man dem Braten nicht so richtig getraut und wusste nicht, passiert vielleicht doch noch irgendwas, was dann die Stimmung herumreißen könnte. Und zum anderen erschien also ein Abstand von 9%, wie es jetzt ist, doch relativ unrealistisch. Im ersten Wahlgang war es ja eine hauchdünne Mehrheit, 0,2%. Das waren ja nur etwa 20.000 Stimmen. Jetzt sind es 800.000. Das ist natürlich ein fettes Polster und das macht diese Wahl, glaube ich, auch ein Stück weit unangreifbar.
Und so groß der Sieg, so überwältigend der Sieg für die Opposition ist, muss man sagen, so schwer ist die Niederlage für Präsident Erdogan?
Das auf jeden Fall. Also diese Wahl, dieser Wahlausgang hat mehrere bittere Faktoren für Erdogan. Erstmal muss man sehen, dass seine AKP jetzt in den 5 größten Städten der Türkei nicht mehr die Oberbürgermeister stellt. Zum anderen hat Istanbul natürlich eine ganz besondere Bedeutung. Erstmal als die größte Stadt der Türkei mit 16 Millionen Einwohnern. Hier lebt ein Fünftel der türkischen Bevölkerung. Es ist eine Stadt, die für Erdogan eine besondere Bedeutung hat. Hier hat er selbst als Oberbürgermeister seine Karriere begonnen. Und es ist eine Stadt, in der eben auch viel Geld verdient wird, auch viel Geld verteilt wird. Das floss zum Teil in die Taschen von AKP-treuen Unternehmern und religiösen Stiftungen, wo zum Teil auch Familienmitglieder von Erdogan im Vorstand sitzen. Also das hat viele Komponenten, warum gerade der Verlust von Istanbul so schwer ist für Erdogan und warum man letztendlich auch vorher versucht hat, alles zu tun, dass es dazu nicht kommt.
Jetzt wollte ich gerade nachfragen, hast du denn eine Erklärung dafür, wenn man unterstellen muss, dass er sich so komplett verkalkuliert hat, was seine Chancen angeht, so verbittert die AKP ja dafür gesorgt hat, dass diese Wahl wiederholt wird?
Also man hat sich dabei offenbar richtig verschätzt, was die Wiederholung dieser Wahl anbelangt. Es war schon im Prozess, als es darum ging, die Wahl wiederholen zu lassen, klar, dass es der AKP nicht ganz leicht fällt, dass sie sich mit der Entscheidung schwer getan haben, aber dann hat man eben dann doch diese Karte gezogen, hatte wohl gehofft, dass man İmamoğlu irgendwie noch diffamieren kann. Man hat versucht, da die ein oder andere Schmutzkampagne zu fahren. Also das ging so weit, dass manche Politiker von der AKP behaupteten, İmamoğlu sei in Wirklichkeit gar kein Türke, sondern ein Grieche. Es ging so weit, dass Erdogan sogar versucht hat, die Kurden noch irgendwie gegeneinander auszuspielen, weil zu befürchten war, dass die Mehrheit der Kurden İmamoğlu wählt. Dazu hat Erdogan sogar Abdullah Öcalan quasi missbraucht und instrumentalisiert, den inhaftierten Kurdenführer. So tief zu sinken, ich glaube, das hätte sich keiner vorstellen können vorher. Und all das hat nichts genützt. Und aus Sicht der CHP und von İmamoğlu muss man ja sagen, sie können dankbar sein für diese Wiederholung dieser Wahl. Denn vorher mit der hauchdünnen Mehrheit von nur ein paar tausend Stimmen hätte es sich natürlich schlechter regiert als jetzt mit diesem ganz, ganz deutlichen Vorsprung.
Und da wäre sozusagen immer noch der Zweifel im Spiel gewesen. Nun ist es noch gar nicht lange her, da war Imamoglu ja ein, sagen wir mal, mäßig bekannter örtlicher Politiker in Istanbul. Was ist sein Erfolgsgeheimnis?
Ich glaube, ein Erfolgsgeheimnis ist sicherlich, dass er tatsächlich in seinem Stadtteil Beylikdüzü ganz im Westen von Istanbul gute Arbeit gemacht hat. Dass es sichtbare Unterschiede gab zu anderen Stadtvierteln. Zum Beispiel waren die Häuser nicht so hoch, sie waren nicht so dicht aneinander gedrängt. Es gab Grünflächen, die nicht bebaut wurden. Das ist sicherlich was, das ihm auch tatsächlich den Ruf eingebracht hat, ein Politiker zu sein, der nicht nur verspricht, sondern auch Sachen und umsetzt und hält. Er ist ein Mensch, der aus dem Volk kommt, der keine Allüren hat, ist eigentlich ein netter, sympathischer Typ erstmal, aber auch keinerlei Star oder so. Und er kann eben Gräben überwinden in der Gesellschaft. Selbst gehört er ja der säkularen Atatürk-Partei CHP an, die mit Religion nichts am Hut hat. Aber persönlich ist er gläubiger Muslim, er betet, er hat gefastet im Ramadan. Und dadurch hat er eben auch Menschen gewonnen in konservativen Stadtteilen, die vorher AKP gewählt haben. Und diese Stadtteile sind ja zum Teil eben an die CHP gegangen. Da merkt man, er kann einfach eben diese Gräben überwinden, die in der türkischen Gesellschaft zum Teil ja sehr tief sind und die auch deshalb so tief sind, weil Erdogan ständig polarisiert hat und versucht hat, die Leute gegeneinander auszuspielen.
So, und jetzt kommen wir langsam, nähern wir uns der entscheidenden Frage, wie viel Wandel, wie viel Korrektiv zum autoritären Staat, den Erdogan verkörpert, wie viel Wandel ist von Istanbul aus möglich?
Also Istanbul ist natürlich nicht die Türkei, aber mir sagte gestern noch ein Kurde, der kommt aus Mardin an der syrischen Grenze und er sagte, selbst wenn man da lebt, dann ist es schon entscheidend, wer in Istanbul regiert, weil diese Stadt eben so mächtig ist, weil hier eben auch so viel Geld ist und so viele wichtige Entscheidungen getroffen werden. Istanbul ist nicht der Nabel der Welt, keine Frage, aber von hier aus gehen wichtige Signale aus. Und gestern, ich glaube, die wichtigste Lektion von dieser Wahl für die Menschen in der ganzen Türkei ist einfach, dass man gemerkt hat, hey, man kann mit demokratischen Mitteln, nämlich einfach mit seiner eigenen Stimme noch etwas bewirken in diesem Land. Das hängt natürlich auch davon ab, ob die Politik entsprechend den Boden dafür bereitet und Wahlbündnisse anbietet, so wie das in diesem Fall war. Aber dann ist eben auch es möglich, Erdogan zu schlagen. Und das hielten viele Menschen, glaube ich, in den letzten Jahren für völlig unmöglich. Sie hatten resigniert und hatten gedacht, okay, den werden wir jetzt irgendwie mit demokratischen Mitteln auf jeden Fall nicht mehr los. Und das hat jetzt eben heute Nacht den Wandel gegeben, dass man gemerkt hat, hey, es funktioniert noch. Und das könnte sich tatsächlich von Istanbul auch auf andere Teile der Türkei auswirken. Wobei man natürlich auch sagen muss, bis zu den nächsten regulären Wahlen, den Präsidentschaftswahlen, sind es noch 4 Jahre. Bis dahin kann viel passieren und bis dahin muss Imamoglu natürlich erstmal beweisen, dass er auch ein guter Oberbürgermeister für die Istanbuler ist.
So, und wenn er sich jetzt quasi auf den Weg macht und ein Stück Wandel auch immer mit im Kopf hat, ist Imamoglu dafür der richtige Mann, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, und ist die Republikanische Volkspartei, CHP, dafür die richtige Partei?
Spannende Frage. Die erste Frage, ist er der richtige Mann? Würde ich sagen, ja, der kann das, dem ist das zuzutrauen. Also außer, da kommt jetzt die große Enttäuschung im Bürgermeisteramt, aber der kommt irgendwie nicht arrogant daher. Er kann mit den Leuten, er hat keine Fehler gemacht im Wahlkampf, muss man sagen. Er ist schon ein guter Stratege. Die CHP, die Republikanische Volkspartei, krankt ja unter anderem daran, dass sie eben ein sehr angespanntes Verhältnis zu den Kurden hat. Die Kurden haben jetzt aber hier diese Wahl entschieden, indem ihre eigene Partei, die HDP, keinen Kandidaten gestellt hat und sie Imamoglu unterstützt haben. Da muss sich die CHP insgesamt bewegen. Außerdem sehen wir, der CHP-Vorsitzende Kemal Kılıçdaroğlu ist jemand, der an seinem Posten klebt, der bisher eben auch es nicht geschafft hat, für jüngere, vielleicht auch erfolgversprechendere Politiker seinen Sessel zu räumen. Das müsste er in dem Fall natürlich tun, sollte Imamoglu tatsächlich irgendwann nach der Macht im ganzen Land streben. Da muss es einen Generationenwechsel geben in der CHP, aber es muss auch ein Wechsel in der politischen Agenda geben, was den Umgang eben mit der recht großen Bevölkerungsschicht der kurdischstämmigen Menschen hier anbelangt.
Christian, was sagst du allen, die jetzt die These aufstellen, mit diesem Wahlsieg von Imamoglu in Istanbul ist etwas Historisches passiert, das System Erdogan, das autoritäre System, gerät ins Wanken?
Ja, da ist was dran. Historisch ist immer eine schwierige Sache, aber interessanterweise gab es ja direkt vor einem Jahr die Einführung des Präsidialsystems mit der Wahl von Erdogan heute, genau vor einem Jahr, zum Superpräsidenten sozusagen. Und sein System, was er damals eingeführt hat, das ist mit diesem Wahlsieg ein Stück weit gescheitert. Denn diese Abstimmung in Istanbul war auch eine Abstimmung über das Präsidialsystem und über Erdogan. Wenn ihm jetzt nichts einfällt, wie er wieder auf die Menschen zugehen kann, wie er die Leute hinter sich bringen kann, dann wird es für ihn tatsächlich schwierig. schwierig werden, die nächsten 4 Jahre noch unbeschadet zu überstehen, zumal eben auch in seiner Partei, der AKP, es immer mehr Menschen gibt, die ihn kritisieren und die jetzt vielleicht diesen Wahlsieg von Imamoglu als Impuls sehen, etwas offensiver aus der Deckung zu kommen.
Einst war er nur Präsidentendarsteller, inzwischen ist aus Fiktion gewissermaßen Realität geworden und mit Volodymyr Zelensky sitzt in der Ukraine ein Satiriker, ohne jede politische Erfahrung an den Hebeln der Macht. Was er damit genau anfangen will, war vor der Stichwahl Ende April einigermaßen unklar und daran hat sich recht wenig geändert. Ein Ende des Krieges in der Ostukraine, Kampf gegen die Korruption, ein neues Verhältnis zu Moskau. Was Zelensky will, das hat er gesagt, aber nicht, wie er es erreichen will. Morgen wird unser Korrespondent Florian Kellermann von Warschau aus zu Recherchen in die Ukraine fahren, bevor dort in 4 Wochen auch ein neues Parlament gewählt wird. Und darüber möchte ich jetzt gern mehr erfahren. Grüß dich, Florian.
Hallo, Jasper.
Ist der Koffer schon gepackt?
Ja, ich fahre immer mit Rucksack. Da bin ich mobiler. Und den habe ich noch nicht gepackt, aber ich weiß natürlich ganz genau, was da rein muss und einige Sachen, die liegen auch schon bereit. Vor allem natürlich das ganze technische Gerät, das ich brauche für meine Aufnahmen.
So, du fährst in die Ukraine vor allem, um zu recherchieren und Beiträge vorzubereiten zu den Parlamentswahlen in 4 Wochen. Jetzt ist ja die, sagen wir mal, aus unserer Perspektive die große Wahl um das Präsidentenamt entschieden. Warum sind die Parlamentswahlen jetzt wichtig, dass du dahin fährst?
Ja, das Parlament hat einfach auch einen großen Einfluss auf die Politik in der Ukraine. Und diese Parlamentswahlen sind wirklich besonders, denn Umfragen zeigen, dass die Partei von dem neuen Präsidenten Zelensky, die heißt Diener des Volkes, dass diese Partei fast 50% der Stimmen bekommen kann. Und das wäre wirklich eine komplett neue Situation in der Ukraine. Das hat es bisher so nicht gegeben, dass eine Partei die Regierung stellen kann und im Verein mit dem Präsidenten oder der Präsident dann im Verein mit dem Parlament tatsächlich auch die Politik gestalten kann. Die Ukraine hat ja nicht so eine besonders erfolgreiche Politik gemacht in den vergangenen Jahren oder schon sehr lange. Und das hat eben auch daran gelegen, weil das Parlament immer so ein gewisser Bremsfaktor war bei vielen Präsidenten. Da war nicht klar, wer das eigentlich ist, welche Fraktionen sich da bilden, welche Partikularinteressen da eine Rolle spielen, wie korrupt die Abgeordneten sind. Und das alles wird viel klarer, wenn es tatsächlich so kommt und die Partei von Zelensky so eine große Vertretung haben wird im Parlament.
Und da staune ich jetzt schon zum ersten Mal, denn ich habe sozusagen abgespeichert, klar, großer Erfolg für Zelensky bei den Präsidentschaftswahlen, viel Hoffnung, die damit verbunden ist, bei den Menschen viel Vorschusslorbeeren, muss man auch sagen. Und danach ist aber nicht so richtig klar geworden, wie er seine Ziele durchsetzen, wie er seine Versprechen halten will. Aber jetzt sind die Umfragen schon so, dass er auch bei den Parlamentswahlen dann quasi einen Durchmarsch machen könnte.
Naja, ich denke, dass sich die Ukrainer, die ihn gewählt haben, sagen, so, jetzt wollen wir auch wirklich aufs Ganze gehen und er soll mal zeigen, was er tatsächlich kann. Er nimmt eben noch diesen Schwung mit von der Präsidentenwahl und deswegen unter anderem hat er ja auch sofort das Parlament aufgelöst, nachdem er sein Amt übernommen hat. Das heißt, diese Wahlen, die jetzt stattfinden, sind vorgezogene Wahlen. Eigentlich wären sie erst im Herbst gewesen. Aber Zelensky möchte natürlich diesen Drive nutzen, den er hat von der Präsidentenwahl.
Was ist es, was dich besonders interessiert, wenn es jetzt darum geht, welche Themen wirst du da recherchieren, welche Gesprächspartner wirst du da treffen?
Ja, besonders interessiert mich in der Ukraine die Zivilgesellschaft. Die Politik war ja immer nicht besonders gut, nicht besonders erfolgreich, aber umso beeindruckender war eben die Zivilgesellschaft in der Ukraine und das schon seit vielen Jahren. Das heißt, es gibt eben viele Menschen, denen wirklich etwas liegt an dem Land und die auch bereit sind, etwas dafür zu opfern, die also ihre persönlichen Interessen zum gewissen Teil in den Hintergrund stellen, damit es mit dem Land vorangeht. Und das hat man zum letzten Mal gesehen 2014 bei der Demonstration auf dem Maidan, die hat schon 2013 begonnen, wo eben sehr, sehr viele Menschen da waren, die viel riskiert haben, damit das Land in ein besseres Fahrwasser kommt. Und die Diagnose, die ich natürlich auch anstellen werde, wird nicht besonders positiv sein. Es wird sich zeigen, dass die Ukraine noch immer so ein korruptes, armes Land ist, wie sie sich eben schon seit Jahren darstellt. Feindliche Firmenübernahmen mit illegalen Mitteln zum Beispiel. Es ist gerade ein Journalist verstorben, der im Mai zusammengeschlagen worden ist in Tscherkasse. Das alles ist immer noch so, wie es ist, aber welche Hoffnung legt diese Zivilgesellschaft in Zelensky? Traut sie ihm das zu, das zu verändern? Das möchte ich auf jeden Fall herausfinden.
Und das ist so ein allgemeiner Begriff, Zivilgesellschaft. Wie trifft man solche engagierten Menschen? Wie trifft man Leute, die eben trotz der ganzen Rückschläge, von denen du erzählt hast, noch das Ziel haben, wir können etwas verändern? Wo triffst du die?
Ja, die sind ja sehr leicht im Internet einfach auch zu finden, denn sie möchten natürlich publik machen, was sie tun. Und deswegen trifft man die eigentlich an allen Ecken und Enden, kann man sagen, in der Ukraine. Und die sind natürlich auch sehr gerne bereit zu sprechen, wie überhaupt die Menschen in der Ukraine offen sind gegenüber Journalisten aus dem Westen, aus Deutschland. Das heißt, die sind schon daran interessiert, dass das, was bei ihnen passiert, dass das auch Thema ist in zum Beispiel deutschen Medien. Und erzählen eigentlich relativ offen, auch wie es ihnen geht. Auch die normalen Menschen tun das. Und zum Beispiel in Tscherkasse, wo dieser Journalist umgebracht worden ist, da möchte ich also hinfahren und möchte mich dort eben auch mit Menschen treffen, die ihn gekannt haben. Er hat gegen Politiker recherchiert aus dieser Stadt, hat da eben Korruptionsgebaren aufgedeckt, recherchiert. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er eben umgebracht worden ist.
Bei dem, was du mir vorab schon und uns allen Kollegen auch mit auf den Weg gegeben hast, um was du dich da kümmern wirst bei deinen Recherchen, da ist mir ein Aspekt besonders interessant erschienen, nämlich, dass du sozusagen mit einem Fragezeichen noch dran, aber sagst, es könnte oder es gibt einen wachsenden Einfluss der prorussischen Kräfte. Was müssen wir darunter verstehen? Was passiert da gerade?
Ja, es gibt eben bestimmte Entwicklungen, die zeigen, dass Russland wieder aktiver wird in der Ukraine, dass es also seine Chance wieder mehr sieht, Einfluss zu nehmen auf die ukrainische Gesellschaft von innen heraus. Der Krieg im Donezbecken ist natürlich eine Art der Einflussnahme Russlands von außen. Das heißt, hier wird dieser Konflikt geschürt und am Laufen gehalten, um eben die Ukraine zu schwächen. Die Ukraine soll sich ständig damit beschäftigen. Hiobsbotschaften von dort kommen an, Soldaten sterben, Zivilisten sterben. Und das lässt die Ukraine innerlich nicht zur Ruhe kommen. Und das lässt natürlich auch ausländische Investoren zum Beispiel abschrecken von einem Investment, von einer Investition in der Ukraine. Aber jetzt, man sieht eben, dass es jetzt auch wieder viele Versuche gibt, pro-russische Kräfte zu stärken innerhalb des Landes. Ein guter Freund von Putin, ein Ukrainer, Viktor Medvedchuk, hat zum Beispiel 3 Fernsehsender in dem vergangenen Jahr, also innerhalb von einem Jahr, unter seine Kontrolle gebracht. Das ist ein Beispiel. Und es gibt auch Leute aus der Umgebung des Ex-Präsidenten Viktor Janukowitsch, der ja pro-russisch war, die eben wieder zurückkehren in die Ukraine. Einer seiner Berater ist jetzt zum Beispiel wieder Professor geworden an einer Kiewer Universität. Und da stellt man sich dann eben die Frage, ist denn hier ein Rollback, ist hier eine Revanche dieser prorussischen Kräfte möglich in der Ukraine?
Und mit hinein spielt ja auch dieser Streit oder diese Diskussion darüber, welche Verbindungen eigentlich Selenskyj selber nach Russland hatte oder hat und wie eng das Verhältnis ist, überhaupt wie er sich das Verhältnis zu Russland vorstellt. Spielt das in diesem Aspekt auch eine Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Man muss sich da natürlich auch immer die Frage stellen, dass diese Leute, die er in seine Mannschaft aufgenommen hat, teilweise eben auch Verbindungen haben oder hatten zumindest zu prorussischen Politikern in der Ukraine. Also zum Beispiel der Leiter seiner Präsidialadministration, der hat eben auch früher für Janukowitsch gearbeitet. Und klar, Selenskyj sagt, es hat nichts mit einer prorussischen Einstellung zu tun, aber trotzdem gibt es diese Befürchtungen in der Ukraine und diese Frage muss man natürlich auch immer wieder stellen.
Zum Schluss vielleicht, hier ist ja so ein bisschen der Eindruck, also so ganz klar, welchen Kurs Selenskyj als Präsident fahren wird, wie er bei den zahlreichen Konflikten da vorgehen will oder Lösungen suchen will, so ganz klar ist es nicht. Hat sich das für dich in den letzten Wochen oder bei der Vorbereitung jetzt auf die Reise ein bisschen klarer abgezeichnet, was wir von ihm erwarten können und was eben möglicherweise nicht?
Also ich würde mal sagen, dass meine Prognose, die ich nach der Wahl aufgestellt habe, zumindest nicht widerlegt ist, nämlich, dass er das Land weiter Richtung Westen führen will und dass er dazu gute Voraussetzungen hat, weil er eben auch im Osten des Landes gewählt wird, also auch bei den Russischsprachigen, auch bei denen, die nochmal dem Westen gegenüber ein bisschen skeptischer eingestellt sind. Insofern sind seine Voraussetzungen da eigentlich gut. Es gibt bisher nichts, wo ich sagen würde, das widerspricht dieser Annahme, aber es ist eben trotzdem weiterhin eine Annahme, denn die Karten auf den Tisch legen wird Zelensky ganz sicher erst eben nach der Parlamentswahl. Die will er ja auf jeden Fall gewinnen und er wird jetzt nichts tun, was ihm irgendwie seinem Image schaden würde, und erst danach wird man sehen, welcher Politiker er tatsächlich ist.
Umso mehr wünsche ich dir alles Gute für die Reise und bin sehr gespannt, mit was du zurückkommst für uns.
Danke, danke sehr.
Danke dir.
Jasper.
Das war der Tag im Deutschlandfunk. Danke fürs Interesse. Gerne bis morgen. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.